Willkommen zu einer neuen Folge von Popcorn und Finanzen. Heute da treffen zwei Persönlichkeiten aufeinander, die auf den ersten Blick in völlig unterschiedlichen Welten daheim sind, nämlich im Sport und in der Wirtschaft. Wir reden über Führung, über Leadership, darüber, was es heisst, einen traditionsreichen Eishockey-Club hier in der Schweiz zu führen und was es heisst, eine der systemrelevanten Banken vom Land zu leiten. Zwei Männer, zwei Bühnen und zwei Jobs unter Durchstrom. Und vor allem die grosse Frage, was können wir von ihnen lernen über Leadership, eben gerade dann, wenn es mal eng wird. Über das Thema reden wir heute mit dem Beat Rötlisberger, CEO von der PostFinanz, und mit dem Marc Lüthi, CEO vom SC Bern. Damit wir aber nicht nur in der Chefetage bleiben, sondern auch die Sicht von der nächsten Generation mit einbeziehen, haben wir Amélie Galladet gebeten, uns ihre Fragen per Audio zu schicken. Sie ist Kolumnistin, Studentin und Podcasterin und Sprachrohr von einer Generation, die Leadership zumindest versucht, neu zu denken. Direkt, ehrlich, ungefiltert im Verlauf der Episode. Da werden wir ihre Inputs einspielen und so Perspektiven von der Generation Z in unser Gespräch holen. Ich bin der Stefan Lendi. Willkommen und gleichzeitig willkommen Beat Rötlisberger und willkommen Marc Lüthi.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Wir starten gerade mal mit der allerersten provokative, direkte Frage, die gerade mal alles hinterfragt, von der Amélie Galladet. Bitte schön.
Ich beobachte, dass in vielen Branchen die Hierarchien flacher geworden sind und auch gerade junge Unternehmen setzen häufiger auf Mitsprache anstatt starke Gefälle in der Hierarchie. Darum frage ich mich, braucht es überhaupt noch so klassische CEOs oder ist es Zeit, diese Rolle neu zu denken?
Schon mal einen harten Einstieg. Braucht es euch überhaupt noch, Beat, der klassische CEO?
Also gut, ich muss natürlich aus Optik von einer systemrelevanten Bank sagen, oder wir sind relativ hart reguliert. Das heisst, als Geschäftsleitungsmitglied, als CEOs bei einer systemrelevanten Bank ist man sogenannter Gewährsträger. Da ist man ad personam verantwortlich für gewisse Themen. Das kann man gar nicht delegieren oder in die Organisation hineingeben. Das ist vielleicht der eine Punkt, oder? Vielleicht auf der anderen Seite, jawohl, wir stehen stark für flache Hierarchien bei PostFinanz. Wir versuchen das auch weiter auszubauen, so vielleicht auch den Generationen genau diesen Wunsch auch ein bisschen können zu erfüllen. Was wir aber merken dort, oder so Themen wie Ownership, die sind nicht ganz einfach zu realisieren. Oder? Oftmals ist man im Erfolgsfall, steht man dann gerne vorne, oder? Wenn aber etwas nicht funktioniert, wenn es ein Problem gibt, oder? Dann ist es mit der Ownership manchmal ein bisschen weiter
hergeholt. Ownership heisst ja, dass man in die Verantwortung geht, dass man sagt, ich entscheide etwas und ich stehe dafür auch her. Das musst du als CEO. Zwingend, ist Teil der Aufgabe bei der PostFinanz. Was heisst Ownership aber jetzt bei euch in der Firma insgesamt?
Also am Schluss, oder, das verteilt sich ja nachher auf die ganze Organisation. Wir versuchen, oder, dass die Verantwortung dort trägt, wo die beste Information vorhanden ist, wo die höchsten Skills vorhanden sind. Oder? Und das ist nicht ganz einfach, nachher das abzubilden in der Organisation, dass dann, wenn es braucht, die Leute auch die Verantwortung übernehmen.
Marc, wie sieht es bei dir aus als CEO? Eigentlich ausdient, wenn man auf die Amélie Galladet hört? Braucht es ihn noch beim SC Bern, der CEO?
Im Erfolgsfall nicht. Dann dreht alles von selber, dann ist alles gut. Dann ist Jubel, Trubel, Sonnenschein. Wenn es aber nicht läuft, dann braucht es Leute, die Verantwortung übernehmen. Und am Schluss drehst du als CEO die Verantwortung für den Laden, für das Gesamte. Und ich glaube, in dem Sinn, ja, es braucht uns noch. Und es wird uns noch lange brauchen, weil man kann Aufgaben delegieren, man kann Verantwortung delegieren, aber Gesamtverantwortung muss bei jemandem liegen, weil gerade im Misserfolgsfall, gerade im Sport, wo, wenn wir ein volles Haus haben, haben wir 17'000 bessere Trainer, bessere Sportchefs, bessere CEOs als im Amt sein. Und dann musst du eine dicke Haut haben und das auch können vertreten, dass die Leute wissen, was ist wirklich Sache.
Ist der Beruf vom CEO, ist das heute ein anderer als früher? Ist auch ein Beruf, der sich wandelt? Die Verantwortlichkeit, die Aufgaben, die sich wandelt? Oder ist es, wie der Marc jetzt gesagt hat, in der Essenz geht es eben darum, das Schiff am Laufen zu behalten, wenn alles läuft und dann, wenn es nicht läuft, dann in die Verantwortung zu gehen, dann das Ownership zu zeigen?
Also das ist ganz sicher so, oder? Was mir einfach wichtig ist, oder jeden und jede, die CEO ist, tut das ein bisschen anders interpretieren, die Aufgabe, oder? Ich glaube jetzt auch, um ein bisschen den neuen Generationen können entgegenkommen, braucht es, finde ich, sehr viel Sinnvermittlung. Die jungen Leute heute sind sehr gut ausgebildet, sind sehr intelligent, haben schon einen Weg gemacht. Und ich finde, die sollte man auch einbeziehen können. Und der Einbezug findet statt mit Sinnvermittlung, mit Übertrag von Verantwortung. Und dann muss man es aber gleich noch irgendwo kontrollieren, ob es funktioniert oder nicht. Und die letzte Verantwortung ist dann nachher gleich in der Hierarchie zu suchen. Das ist einfach auch heute noch so.
Der Marc Lacher nebendran, kontrollieren muss man immer auch noch. Das heisst, zuhören, verstehen, befähigen, ermutigen, Sachen zu machen, Verantwortung zu übernehmen, aber dann nicht ganz alleine lassen.
Nein, das geht nicht. Und ich habe das unterschrieben, was die Beate jetzt gerade gesagt hat. Es ist so, die Jungen wollen alles und noch ein bisschen mehr, aber das bitte Teilzeit und im Semi-Verantwortungsbereich innen. Und es gibt ganz selten Leute, die aus den Ausbildungen rauskommen und sich in die Wirtschaft integrieren, die verstanden haben, was es wirklich braucht. Und alle anderen, die müssen das noch lernen. Und darum ist der Schulterblick sicher immer sehr gut.
Das heißt, die anderen müssen das noch lernen, ohne Erfahrung. Wie soll man es denn können? Also man muss durch die Erfahrung zuerst sammeln, das ist wichtig, auch bevor man den Anspruch hat. Oder wenn du sagst selber, oder die Leute bei euch im Stadion, die sagen, ich werde besser Trainer, ich werde besser CEO. Aber die Erfahrung hat man nicht und genau verstehen, was dahinter ist.
Aber im Sport ein bisschen anders als in der anderen Wirtschaft. Ich glaube wirklich, dass wenn wir jetzt spezifisch bei den Jungen sind, die Jungen haben heute ganz viele Ansprüche, eben von Anfang an Teilzeit zu arbeiten, man arbeitet noch so viel, dass man leben kann. Und so weiter. Und es gibt ganz wenige Ausnahmen von denen, die Karriere sich sich auf die Fahne geschrieben haben und bereit sind, mit Vollgas etwas zu machen. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr gute und sehr intelligente Junge, aber der Biss, der ist im Moment nicht bei allen vorhanden. Ich sage es jetzt mal sehr diplomatisch.
Beat, der Biss ist nicht bei allen vorhanden. Gleichzeitig eben, ihr bietet Teilzeit an. Ihr habt ja keine Hockeyspielerinnen und Hockeyspieler, wo das Teilzeitschaffen schwieriger ist. Ihr bietet Teilzeitschaffen an, flexible Modelle und sind in dem natürlich ein Vorteil. Also nicht nur das Bedürfnis in der Gesellschaft, sondern auch der Vorteil für euch als Unternehmung.
Nein, das ist absolut so. Ich finde, das gehört heute irgendwie zum Schaffen, zum modernen Schaffen dazu, dass man einem die Möglichkeiten gibt. Trotzdem, wir sind sehr darauf bedacht, dass am Schluss eine Wirkung entsteht, oder? Also man schafft es dort, um ein Ziel erreichen miteinander im Team. Das braucht Führung. Gerade wenn man Hybrid schafft, beispielsweise als Team, braucht das sehr viel Führung und auch Kontrolle, das gehört dazu. Aber es braucht auf der anderen Seite eben auch Vertrauen und ein bisschen die Fähigkeit, den Leuten mitzugeben, dass sie dann arbeiten, wenn sie Zeit haben, aber dass sie dann eben auch eine Wirkung erzielen.
Brauchen die flexiblen Modelle mehr Führung? Brauchen die eine andere Art von Führung, als wenn jetzt alle, wie das beim Markt noch der Fall ist, 100% arbeiten, 100% Hockey spielen und eben nicht mit neuen Arbeitsmodellen unterwegs sind?
Also ich glaube, ein funktionierendes Team braucht immer Führung, braucht aber auch Teilung eigentlich von der Verantwortung und der Ausrichtung auf ein Ziel. Das hat sich, glaube ich, nicht geändert, ob man jetzt Hybrid schafft oder ob man alle in einem Raum schafft. Oder ich sage immer, man kann auch im Büro nicht arbeiten. Oder? Also von dem her, ich möchte das gar nicht gegeneinander ausspielen in irgendeiner Form. Ich glaube, es gehört heute einfach dazu und am Schluss muss auch Teamführung entscheiden, wie wir arbeiten.
Auf TikTok sehe ich, wie junge Unternehmer zeigen, dass sie ihren Tag mit Yoga, mit Meditation und so weiter starten. Und ich frage mich, macht einem das zu einem besseren Chef und Unternehmer? Und wie macht ihr das? Was ist eure Morgenroutine für den Start in den Tag?
Gut, also ich bin am Pendeln, oder? Das heisst, ich fahre eine Stunde Auto von meinem Wohnort, bis ich da bin. Und traditionell am Morgen will ich so schnell wie möglich raus. Das heisst, duschen, rasieren, Zähne putzen und anziehen und ab. Und dann bin ich eine Stunde im Auto. Und dort ist es halt eher so, dass ich Podcasts los, dass ich Radio los und allenfalls auch schon telefoniere.
Podcasts, Radio, in welche Themenrichtung geht? Sind es Nachrichten? Sind es Hintergründe zu Nachrichten? Oder sind es ganz entspannende Podcasts? Was hörst du als CEO?
Also es gibt ganz viele verschiedene Themen, die einem inspirieren, und das ist total stimmungsabhängig, oder? Was eigentlich immer geht, das sind Nachrichten, das sind auch Formate, ich sage jetzt das so ein bisschen aus den USA, Jimmy Kimmel oder Jon Stewart von der Today Show, das kann man eigentlich immer hören, ist sehr amüsant.
Also einfach mal fröhlich und positiv sein am Morgen, sagst du?
Ja, also die Inhalte sind ja manchmal schwer zu ertragen, was sie überbringen, aber sie bringen es eigentlich immer in einer sehr positiven Art über, und das ist mir noch wichtig, also nicht irgendwo da mit dem Latsch nachher bei der Postfinanz hineinzulaufen.
Wie startest du, Marc?
Ich habe bis vor etwa 10 Jahren genau gleich gestartet wie der Beat. Aufstehen, Zähne putzen, duschen und weg und ins Büro. Und seit etwa 10 Jahren habe ich mir angewöhnt, aufzustehen. Das ist mal wirklich jeden Tag gleich. Nachher versuche ich, etwas zu morgen zu essen. ein Müsli oder so irgendetwas und dann schaue ich die Sportsendungen vom Vorabend nachher. Weil ich mag am Abend keine Sportsendungen mehr schauen, wenn du den ganzen Tag mit Sport zu tun hast. Aber am Morgen schaue ich die Sportsendungen nachher und schaue noch, wenn wir gespielt haben. Zum Beispiel versuche ich auf allen Kanälen noch das zu schauen, was man schauen kann. Lese die Zeitung und dann irgendwie anderthalb Stunden später, nach dem Aufstehen, gehe ich arbeiten. Also das ist meistens zwischen 7:30 und 8:00.
TikTok-Videos in deinem Jahr gibt es nicht von dir, wenn du Hockey schaust am Morgen dein Müsli isst.
Nein, da schaue ich sicher nicht TikTok. Was ist, ich hätte jetzt am Morgen, ich versuche jeden Tag eine Stunde Sport zu machen und wenn es am Abend nicht geht, jetzt wie heute, dann musst du es am Morgen machen oder am Mittag machen. Irgendwann wollte ich es einfach gemacht haben. Und Yoga, ja, eine Woche. Wir haben vor einem Jahr 3 Freunden angefangen mit Yoga und das ist mehr Kabarett, wenn man jemand zuschaut. Obwohl, wir sind wahnsinnig beweglich. Aber dass ich jetzt hier jeden Morgen noch Yoga machen könnte, nein, danke.
Aber dir tut es gut. Auch wenn es lustig aussieht von außen, dir tut es gut.
Die einzige Stunde pro Woche, die tut gut.
Die tut gut. Ja, ich habe mich auch auf die Stunde pro Woche geeinigt mit meinem Yoga-Self. Aber es tut insgesamt tut's gut. Ich bin, glaube ich, gleich unbeweglich wie du dort durch. Wie sieht es bei dir aus?
Yoga nicht, muss ich ehrlich sagen. Meine Tochter macht Yoga. Und
sie ist beweglicher als der Mag, nehmen wir jetzt mal an.
Ich weiss nicht, wie beweglich also, das der Mag ist.
100%.
Okay. Ich gehe davon aus. Nein, aber für mich ist Sport auch ein Reflexionstool in dem Sinn. Ich mache sicher 5-mal in der Woche auch, versuche regelmäßig Sport zu machen. Früher noch Fußball gespielt, jetzt mehr Ausdauer. Und vor allem auch ein bisschen Kraft, dass ich merke, wie wichtiger dass es wird, im Alter auch Krafttraining zu machen, ganz gezielt. Und das ist jetzt ein bisschen der Fokus.
Was ich noch schön finde, oder was du mir vorher erzählt hast von dem Podcast, John Stewart etc., heavy Themen, aber doch ein bisschen leichter dargeboten, die Fahrt ins Geschäft, eine Stunde pendeln, das ist auch ein Ritual. Und ich glaube, im Yoga hat man die Ritual, man hat die Strukturelemente, die da sind. Und die Ritual ist, glaube ich, etwas, was ich jetzt doch finde, als CEO braucht man auch die Ritual, um eine gewisse Konstanz auch zu haben, bei allem, was dann wieder anders kommt im Alltag.
Also das ist sicher so, eben, ob man das als Ritual bezeichnet oder einfach faktisch ist es einfach ein Prozess. Also am Morgen mache ich immer etwas das Gleiche. Unsere Prozessleute würden das einfach als ganz einfacher Prozess beschreiben, oder? Und weil es immer gleich ist, tut man es als Ritual bezeichnen. Mir spielt es eigentlich nicht so eine Rolle, wie man es nennt, aber es gibt einem einen gewissen Halt im Tag.
Den Halt braucht man, es geht zwischendurch einmal drunter und drüber. Du hast gesagt, Marc, vorher, ein CEO braucht es primär dann, wenn es eng wird. Braucht es dann, wenn es nicht läuft. Du hast selber genau. Den SCB durch Höhe, durch Tiefe durchgeführt. 6 Meistertitel haben wir gefeiert, die haben Krisen gemeistert. Was braucht es für einen Führungsstil, eben gerade in den guten Zeiten, für die Zeiten, wenn es dann einmal nicht läuft?
Ja, ich glaube, ich persönlich habe immer einen Führungsstil gehabt, der sehr, sehr die Leute hat arbeiten lassen. Aber in entscheidenden Momenten, ich habe mich eigentlich von Anfang an, als ich beim SCB angefangen habe, als Anwalt der Fans verstanden. Und ich habe während 20 Jahren immer gesagt, der SCB ist eine Demokratur. 90% der Zeit ist es eine sehr starke Demokratie, wo man die Leute arbeiten lässt, wo jeder seinen Bereich entsprechend führt. Und in ganz seltenen Fällen ist es eine Diktatur. Und Diktaturen geheissen, dann habe ich gesagt, was durchgeht. Und das habe ich eigentlich wirklich 20 Jahre durchgezogen. Und hatte dann ja eine Pause, wo ich mich ein Jahr lang auf das Präsidium zurückgezogen habe und nachher wieder ins Operative zurückgekommen. Und dann habe ich gefunden, jetzt kann es nicht wieder Leute 1.0 geben, jetzt muss es Leute 2.0 geben. Ich habe dann noch ganz neue, starke Leute können verpflichten in der Geschäftsleitung. Und heute ist es, würde ich mal sagen, noch 98% Demokratie und nur noch 2% Diktatur. Obwohl ich mich immer noch als Anwalt der Fans verstehe. Und ich glaube, das braucht es und man kann partizipativ führen, aber nochmal, und da bin ich wieder bei dem, was wir vorhin schon diskutiert haben, am Schluss braucht es einen, der die Verantwortung übernimmt und sagt, mea culpa.
Wunderschön formuliert. Das geht, ich tue mich schwer mit dem Begriff von der Diktatur. Es geht irgendwie einfach um Klarheit. Und es geht um Führung und es geht um Entscheid und für die einzustehen, also in die Verantwortung zu gehen. Also deine diktatorische Seite. Nimm mich einfach wahr, als Verantwortung übernehmen, entscheiden und den Grind herheben, wenn eben mal etwas nicht läuft.
Ja, logisch.
Und das ist eine klare Positionierung, oder?
Also ich glaube, mehr Culpa zu sagen, ich bin schuld, das ist etwas, was es braucht und wo ganz viele Leute Schwierigkeiten haben, herzustehen und zu sagen, ich bin schuld. Für mich war das im Militär immer das Massgebende. Da ist die ganze Kompanie da gestanden und irgendeiner vorher hat gemerkt, wer hat das gemacht? Und alle still und ruhig. Und wenn einer hat aufgehört und gesagt, da haben sie nicht weiter gewusst. Weil man hat ja die Leute plagen und möglichst lange auf dem Platz behalten und so weiter und so fort. Und das Verantwortung übernehmen und zeigen mir, ich bin schuld. So what? Also was passiert denn? Wirst du umgebracht? Nein. Also es gibt immer Lösungen und da kann man das Problem auch lösen. Aber wenn alle da stehen und 2 Stunden später ist es immer noch niemand gewesen, das ist kebelangweilig.
Und man kommt nicht weiter, oder?
Ja, also ich habe sicher in meiner Militärzeit zweimal gesagt, ich bin schuld, bis überhaupt nicht gewesen. Aber ich habe einfach keinen Bock gehabt, auf 2 Stunden irgendwo auf dem Platz zu stehen.
Und für sich kommen müssen wir alle, das ist auch so bei einer systemrelevanten Bank. Der Marc hat gesagt, er versteht sich selber als Anwalt der Fans. Bist du der Anwalt von euren Kunden?
Finde ich sehr ein schönes Bild. Übrigens. Ich muss natürlich sagen, ich habe nicht ganz so viele Kilometer auf dem Tacho, was jetzt die Führung von der Postfinanz anbelangt, wie der Markt beim SC Bern.
Seit einem Jahr bist du dabei. Ich mag mich gut erinnern,
als ein Gespräch von einem Jahr mit dir. Ja. Genau, ganz genau. Und ich finde das Bild sehr schön. Also ich glaube, wir haben 3 ganz wichtige Stakeholder. Das ist auf der einen Seite sind es Kundinnen und Kunden. Für die veranstalten wir all das, was wir machen, vom Grundsatz her. Die müssen zufrieden sein, die müssen auch für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bereit sein, eigentlich unsere Produkte und Dienstleistungen zu übernehmen und zu kaufen. Das ist für uns ganz wichtig. Das Zweite sind die Mitarbeitenden. Oder also ein Dienstleistungsunternehmen funktioniert nicht ohne Leute, die den Job gerne machen, die für ihre Aufgabe brennen und so eigentlich das, sag jetzt, emotionslose Bankprodukt beim Kunden oder bei der Kundin können emotionalisieren und gut überbringen. Und das Dritte sind unsere Eigentümer, das ist bei PostFinanz noch ein bisschen speziell. Wir haben Post als Konzern und natürlich der Bund als ultimative Eigentümerin nachher obendran. Und ich glaube, auf die 3 Stakeholder müssen wir versuchen, all das auszurichten, was wir machen. Oder? Aber Kundinnen und Kunden sind mit Abstand das Wichtigste, weil sind sie nicht mehr zufrieden mit uns, braucht es uns nicht mehr nachher. Oder?
Ja, wir können unseren Fans auch Kunden sagen. Also, es klingt einfach besser im Sport, wenn man von Fans redet.
Also, ich würde auch gerne von Fans reden. Wir machen alles dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden auch Fans sind. In dem Sinne, ob wir wissen, bei 2,5 Millionen.
Aber was es natürlich ist der Kontakt an die Front. Der Kontakt zu den Mitarbeitenden, die an der Front sind, der Kontakt zu den Kunden, den man selber als CEO auch muss haben. Anstatt, dass man völlig losgelöst im Elfenbeinturm oben unterwegs ist. Das hat sich schon auch gewandelt, wenn man die Funktion vom CEO anschaut, wenn man ein paar Jahrzehnte vielleicht dann würde ich zurückgehen.
Also bei mir nicht. Ich gehe jetzt in die 28. Saison und für mich ist Fans von Anfang an ein Riesenthema gewesen. Und wir haben ja sehr unterschiedliche Fans, also die eher netten und die eher weniger netten. Und gerade der Umgang mit den eher weniger netten ist etwas vom Spannendsten, was es gibt. Und wir behandeln zum Beispiel unsere Ultras genau gleich, wie wir einen Sponsor behandeln. Ich gehe sicher eins im Jahr versuche ich mit den Capos von denen zu Nacht oder zu Mittag zu essen und versuchen, den Kontakt zu halten. Und wenn man sie kennt, ist es deutlich einfacher, als wenn man sie nicht kennt. Und das ist mit Kunden genau gleich. Also du musst einfach deine Segmente von Kunden muss man kennen und versuchen, mit allen Gruppen entsprechend umzugehen. Das geht dann weiter auf Sponsoren, was ja ein grosser Teil davon ist, ja, dann auch in Apostrophe-Fans und so weiter. Aber unter Kunden verstehen wir eigentlich alles, was irgendwie uns bei uns im Stadion ein- und ausgeht.
Kunden, Stakeholder, eben auch die Ultras, muss man kennen. Ist wichtig, dass man dort im Austausch ist und auch im Sinn von, wenn etwas eben nicht läuft oder schwierig ist oder auch kann zu Problemen und Komplikationen führen, dort muss man sein als CEO.
Absolut. Also ich meine, ich habe die bisschen mehr als letzten 30 Jahre im Banking habe ich grossmehrheitlich mein Kundengeschäft innen verbracht. Das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum dass man mich ausgewählt hat als CEO von PostFinanz, um eigentlich die Bank noch ein bisschen mehr in Richtung Kunden, Kundenverbundenheit und Kundenzentrierung eigentlich können auszurichten. Oder? Das ist mir ganz wichtig. Ich habe heute nicht mehr ganz so viel Zeit wie früher direkt im Kundenkontakt reinzustehen. Ich mache das immer noch sehr gerne. Aber bei 2,5 Millionen Kundinnen und Kunden geht es natürlich auch darum, ein bisschen die gesamte Entwicklung können im Auge zu behalten. Oder? Und das machen wir sehr regelmässig auch mit dem Team von der Geschäftsleitung, zu schauen, wie zufrieden sind Kunden bei uns und wo gibt es allenfalls eben Themen, wo sie nicht so zufrieden sind und auf das können sie reagieren.
Bei CEOs haben wir oft das Gefühl, CEOs die müssen stark sein und auch da hat Amelie eine These dazu.
Müsst ihr als Leader mit viel Verantwortung immer stark sein oder könnt ihr auch mal Schwäche zeigen?
Also es gibt Sachen, die ich weiss und es gibt Sachen, die ich nicht weiss. Und wenn ich etwas nicht weiss, dann versuche ich den zu finden, der es weiss, was wichtig ist für die Situation. Und wenn der stärker ist in diesem Bereich als ich bin, wo ist das Problem? Also ich muss ja nicht, ich kann ja und will nicht in allem die Beste sein. Ich muss die besten Leute um mich herum haben.
Und die jetzt finden, das ist ja genau die Stärke
und,
als ja, CEO,
und,
oder?
Und ich glaube, also was ich sicher nicht mache oder höchstens passiert, wenn wir Meister werden und nicht Nationalhymne kommt, dann kann es sein, dass vielleicht mal Tränen runterläuft. Aber Schwäche, so wie sie es wahrscheinlich versteht, dass man noch mal rennen kann oder irgendetwas, nein, das passiert jetzt nicht unbedingt. Aber Schwäche zeigen, indem dass man etwas nicht weiss oder etwas nicht kann oder jemand hat, der es besser kann, jeden Tag.
Ja, absolut. Also ich glaube, jetzt eben bei einer systemrelevanten Bank geht es sicher darum, dass man gewisse Themen im Griff hat, dass man auch ganz klar kann zeigen, oder man hat die Themen im Griff, man versteht sie à fond. Es geht auch darum, finde ich, was wichtig ist, wenn man das als Stärke will interpretieren, okay, dass man eine gewisse Entschlossenheit zeigt in der Umsetzung vom Plan. Mhm. Das tut mir ganz wichtig. Man weiß, wo man durch will und man weiß, was die nächsten Schritte sind, oder? Jetzt bei uns, in unserem Beispiel, eine gewisse Unsicherheit, das kann man als Schwäche interpretieren, was die Zinsentwicklung anbelangt. Ich kann die leider nicht voraussagen, ich würde es gerne, es geht aber nicht. Oder? Und da muss man halt in verschiedenen Szenarien denken in Zukunft. Oder? Und da kann man nicht einfach sagen, ja, ich weiss genau, es geht in die Richtung. Das funktioniert so nicht. Das glaube ich, nicht, wird einem nicht als Schwäche ausgelegt.
Und eben auch die Ungewissheit, die ist steil vom Alltag, bei euch im Sport genauso natürlich.
Also wenn ich wüsste, was wir für ein Resultat machen, dann könnte ich wahrscheinlich sogar unsere Erfolgsrechnung aufbessern, indem ich wetten würde. Aber erstens macht man das nicht und zweitens weiss es niemand. Und ja, das ist halt einfach. Aber ich weiss genau, wie die Amelie Schwäche versteht. Eben, dass man mal das Tränchen verdrücken kann oder irgendetwas. Ja, vielleicht. Aber nein, das hat nichts mit unserem Alltag zu tun.
Ausser eben, wenn Nationalhymne gespielt wird, fließt auch bei dir mal eine Träne zwischendurch. Nach dem Meistertitel. Wunderbar. Die Träne ist legitim. Ich glaube, da fließt bei uns mal eine Träne, oder?
Ja, also ich meine, bei mir jetzt im konkreten Fall ist es der Abschied von meinem alten Team bei der Basel-Landschaftlichen Kantonalbank. Mhm. Oder ich habe 9 Jahre mit denen zusammengearbeitet, extrem intensiv. Das führt zu Emotionen. Also Führung muss auch etwas emotional sein, finde ich. Und dort hat es definitiv auch Tränen gegeben, auch von meiner Seite. Aber ich glaube, das wird einem nicht als Schwäche ausgelegt.
Ja, wir sind, also unser Job ist ja, wir sind Emotionen-Dealer. Also wir bringen positive Emotionen, wenn wir gewinnen, können aber auch negative Emotionen bringen, wenn wir verlieren und so weiter. Und das ist ja genau das Schöne am Sport. Wir sind übrigens nicht viel anders als alle anderen Wirtschaftsunternehmen. Auch wir haben eine Erfolgsrechnung. Aber am Schluss des Tages sind wir eben Emotionen-Dealer. Wir verkaufen Emotionen jeden Tag mit Aufs und Abs.
Im Alltag gibt es einen Moment, wo es Herd auf Herd geht. Einen Moment, wo schnelle Entscheidungen gefragt ist, wo man muss herstehen, CEO sagen, ich übernehme Verantwortung, ich trage die Verantwortung, ich trage Konsequenzen. Was hat es in eurem Alltag für Druckmomente gegeben, wo man sagt, da habe ich nicht die Verantwortung, da habe ich entscheiden müssen. Was macht das auch mit euch selber?
Hast du 5 Stunden Zeit?
Die Zeit nehmen wir uns für dich noch so gern, für die richtigen Anekdoten.
Nein, ich glaube, das hat gerade im Sport, das geht von Veränderungen im Team, Veränderungen auf der Trainerposition, Veränderungen auf Sportführungspositionen. Das hat zu tun mit Unglücken, die passiert sind und so weiter. Also, da hat es jeden Tag gegeben. Da musst du die Verantwortung tragen. Also, am Anfang gesagt, wir brauchen es nicht, wenn wir gewinnen. Wir brauchen es, wenn wir verlieren, wenn etwas passiert, wenn irgendwie, wir haben vielleicht eine von der schlimmsten Situationen, die ich erlebt habe. Wir waren in Zug um ein Auswärtsspiel und da hat unsere Gruppe von Hertha-Fans hat ein Transparent aufgehabt, danke Leibacher. Und alle, die sich erinnern, das ist der im Zuger Parlament hat geschossen. Da ist es mir kalt den Rücken abgelaufen. Das war zum Glück, bevor da die Handy, die ganzen Social Media waren. Aber das war das ganze tragische Moment. Und das Dumme war, der Blickreporter oder der Blickfotograf hat es gefotelt. Also am nächsten Tag in den Zeitungen. Das sind Situationen, da fährst du an zu schwitzen. Und da gilt es, Verantwortung zu übernehmen. Und da gilt es, so herzustehen und ganz, ganz die harte Linie zu fahren. Wir haben es nicht gemacht und hat sich auch gestellt. Wahrscheinlich war es das Bauernopfer von den Fans, wo sie dann gebracht haben. Aber item, das sind Situationen, da macht der Job keine Freude. Aber in ganz vielen anderen Situationen macht es ganz viel Freude.
So Momente, wo unverhofft plötzlich einfach da sind, wo man damit konfrontiert ist, extreme Situationen. Der Marc hat gesagt, man fängt an zu schwitzen, es läuft einem kalten Rücken runter, man ist für einen Moment perplex und muss aber dann in die Verantwortung gehen.
Klar, also vielleicht nochmal aus der Perspektive von der Bank vielleicht nochmal ein bisschen anders die Geschichte erzählt, oder? Weil bei uns ist es halt so, es gibt immer wieder Druckmomente, aber es dürfen nicht Risikomomente sein, oder? Weil wir haben natürlich eine Kundschaft, die dann interpretiert, oh, dieser Bank geht es nicht gut, wir müssen jetzt unser Geld vom Konto abheben. Unlängst bei der Credit Suisse gesehen, oder? Das sind natürlich Themen, die dürfen nicht passieren. Also wir müssen alle solche Sachen müssen wir im Griff haben und die trainieren wir auch sehr intensiv, oder? Also wir haben ein Krisengremium, Krisenstab. Das klingt jetzt alles ein bisschen schwierig, aber es ist für uns ganz wichtig, dass wir solche Situationen sehr, sehr professionell können meistern können. Das trainieren wir regelmässig. In dem Bereich ist es fast wie im Eishockey eigentlich. Das muss man auch immer wieder mal in Form von einer Übung versuchen, miteinander im Gremium eigentlich zu trainieren. Und dann versuchen wir eigentlich, dort diesen Krisen möglichst gut Herr zu werden. Auch mit viel Kommunikation natürlich. Das sind Druckmomente, die man nicht sucht, aber auf die sollte man sich vorbereiten.
Galadé hat die These, warum man vielleicht sogar besser wird im Umgang mit so Druckmomenten.
Druck gehört ja zum CEO-Job. Wie trägt ihr euch Sorge? Habt ihr irgendein Self-Care-Ritual?
Also die Erfahrung hilft mir sehr stark, muss ich sagen. Ich habe Führungsausbildung im Militär auch gehabt. Dort geht es meistens ein bisschen höher zu und her als im ordentlichen Bankbetrieb, auch wenn der Marc jetzt lacht. Aber das hat mir auch geholfen, oder, mit gewissen Situationen umzugehen. Das finde ich ganz wichtig. Ich glaube, Druck wird ja nur dann eigentlich unangenehm, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht Herr von der Situation. Oder? Und wenn man irgendwo neu durch weiss, wo man hin will, und dann gibt es so ein bisschen Hick, irgendwo neu, es bringt einem aber nicht vom Weg ab, dann finde ich das eigentlich nicht so schlimm. Und mit diesen Situationen kann man wahrscheinlich sehr gut umgehen.
Ich liebe Druck und ich brauche eigentlich kein Mittel dagegen. Ich bin eigentlich aus der Situation rausgekommen, jetzt gerade beim SCB, wo der SCB am Boden war, faktisch Konkurs. Und dort haben wir ihn wieder aufgebaut. Und ich habe früher auch sonst in meinem Jobleben gelernt, mit Krisensituationen umgehen. Und ich sage immer, je Krise, je besser werde ich und je ruhiger werde ich dann mit der Zeit und versuche das zu machen. Und das ist, wie es der BHC sagt, das ist Erfahrung. Und der mit dem Militär, der hat mir natürlich, gerade in jungen Jahren, extremst geholfen. Weil mit 20 kannst du vor einem Zug reden oder mit 25, 27 vor einer Kompanie. Das bringst du nie mehr weg. Da kannst du es einfach. Und das hat mir geholfen, auch als ich nachher Fernsehen gemacht habe und so weiter. Das sind Situationen, wo Reden eben hilft. Und ich glaube, Reden ist etwas ganz Wichtiges so unter Druck. Nicht in sich hineinfressen, sondern mit den Leuten teilen und die Leute mit an Bord nehmen, weil zwei Hirne können mehr denken als eins und vier Hirne können mehr denken als zwei.
Also du gesagt hast später auch die Kommunikation, die zählt in diesem Moment.
Absolut. Nein, es ist total entscheidend. Und eben, ich muss auch sagen, ich hätte das in den jungen Jahren wahrscheinlich nicht können. Und heute hat man viele Situationen schon mal erlebt. Und dann kann man routiniert damit umgehen. Man darf es einfach aber nie auf die leichte Schulter nehmen. Also ich glaube, das ist etwas, was nicht funktioniert. Aber ich glaube, so einen Job wie der Marc hat oder wie ich habe, den würde man auch nicht übernehmen, wenn man nicht das Verantwortungsgefühl in sich trägt, auch wählen, mit dem Druck umzugehen.
Ein wichtiges Thema ist natürlich auch der Umgang mit der nächsten Generation. Für das haben wir die Amelie da und wir haben drei kurze Thesen, wo ich euch auch bitte, dann kurz darauf zu reagieren, auf jede einzelne von diesen Thesen. Da ist die erste.
Gen Z wechselt ihren Job so häufig wie noch keine Generation vorher. Wie passt das zu euren Vorstellungen von Karriere und Loyalität?
Also ich bin nicht ganz sicher, ob die Menschen sich wirklich geändert haben dort. Und wir leben davon, dass wir Leute haben, die über sehr viele Jahre, ob es 30 sind oder 20 oder 40, den gleichen Job machen und den extrem gut. Oder? Und das ist für uns als fachtriebene Organisation ist das brutal wichtig. Ich habe mehr ein bisschen den Eindruck, und das finde ich ein bisschen schade, dass man die Leute dann ein bisschen in eine Ecke stellt und sagt, ja, die sind zu wenig flexibel oder die können sich nicht entwickeln. Das ist überhaupt nicht so. Ich glaube, das muss man entlang von den Präferenzen von der Personen eigentlich auch können machen. Und wir stehen als Organisation stark dafür, dass man beides kann. Jetzt bei den Jüngeren, und das ist vielleicht auch ein bisschen so ein Klischee, wir erleben das manchmal, ist es halt so, wenn sie zweimal fehlerfreie PowerPoint-Präsentation gemacht haben, dann erwarten sie, das ist auch eine Beförderung, oder? Ich muss sagen, ich komme noch ein bisschen aus einer anderen Generation. Ich habe 3, 4, 5 Jahre in einer Funktion verbracht, wo ich mich kaum getraut habe, mal nach einer Lohnerhöhung zu fragen. Und das hat sich schon geändert. Ich finde das aber auch gut. Ich finde das total okay. Man muss dann aber auch damit können umgehen, wenn vielleicht nicht gerade der Reflex von der Organisation oder von der Chefin oder vom Chef kommt und sagt, jawohl, nein, ist gut gemacht und jetzt da kommt schon der nächste Karrieresprung.
Der Marc lacht da im Stillen nebendran. Du darfst dich gerne auch Lauter zu äußern, erzähl.
Ja, ich kann das alles unterschreiben. Also ich glaube, das ist so. Und wir haben natürlich in unserem Hauptmedien, nämlich im Sport, da gibt es Leute mit 1-Jahres-Verträgen, da gibt es Leute mit 2-Jahres-Verträgen und die gehen wieder nach 2 Jahren. Also ich rede vom Eishockey-spielenden Personal. Das ist aber immer normal gewesen und ist seit dass es professionelles Eishockey gibt, nämlich seit etwa 35, 40 Jahren, ist das einfach so. Und daneben kennen wir eigentlich Kündigungen bei uns nicht. Zumindest von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht. Wer bei uns von davon arbeitet, der bleibt eigentlich relativ lang, immer. Und ich weiß nicht, unsere GL hat wahrscheinlich 2000 Jahre SCB-Erfahrung. Nein, nicht gerade, aber irgend so etwas in dieser Art und Weise. Und das ist ja auch schön. Und wer will wechseln, der soll wechseln. Aber früher hat man dem gesagt, Job hoppen,
aber gleichzeitig, wenn alle so lange treu sind, ist auch eine Frage von der Loyalität, die wir haben, Beat. Wie schafft man die Loyalität? Was braucht es, dass eure Mitarbeitenden so loyal sind wie die vom SCB?
Also wir haben extrem viele loyale Mitarbeitende. Das merken wir immer auch wieder in den Personalumfragen. Also man ist stolz, zu PostFinance gehören, man ist stolz, im Postkonzern unterwegs zu sein. Und wir versuchen das natürlich weiter zu fördern. Ich glaube, was mir besonders wichtig ist, oder, und das ist nicht unbedingt das Generationenthema, ist, dass man auch in jungen Jahren darauf schaut, dass man die persönliche Entwicklung in den Vordergrund stellt, vor vielleicht hierarchisch einer besseren Stellung oder 200-300 Franken mehr Lohn im Monat. Das ist auch wichtig. Aber wenn man wenn man ein tolles Team ist, wo man von Seniors unter anderem auch profitieren kann, die Erfahrung mitnehmen, dann finde ich, ist das immer sehr, sehr viel mehr wert. Wegen dem, wir legen wirklich Wert auf die persönliche Weiterentwicklung, das ist wichtig, und jetzt nicht nur auf eine Weiterbeförderung in dem Sinne.
Das ist ganz am Anfang des Gesprächs, jetzt hast du gesagt, das, was ich mache beruflich, das muss irgendwo Sinn machen. Und wir müssen den Sinn kommunizieren, und um genau das Thema geht es bei der nächsten These von Amelie.
Neben Geld und Titel wollen viele aus meiner Generation auch einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Wie geben ihr jungen Menschen einen Purpose?
Der Purpose haben das englische Wort noch, der Purpose, den braucht es mal.
Ja, den müssen sie selber finden. Also, wenn die zu uns kommen, arbeiten, wissen sie sich, sie lassen sich auf ein Sportunternehmen ein, was ja primär für viele Leute schon extrem spannend ist und so weiter. Aber ich finde, es ist nicht meine Aufgabe, jemandem einen Sinn zu geben in seinem Job. Den muss er haben. Den muss er wissen und den muss er kennen und den muss er auch finden. Aber ich gehe sicher nicht zu jemandem her. Der Sinn von deinem Job ist es jetzt, Pressechef unserer Organisation zu sein und bist glücklich mit... Nein, hallo?
Ist nicht seine Aufgabe, aber Rahmenbedingungen schaffen, dass man den Sinn, den finden bei der Arbeit, das gehört ja dann doch auch, das ist Teil von der Unternehmenskultur, Teil von der Firma.
Ja, aber auf das hat er sich ja eingelassen, als er den Job angenommen hat. Also, sorry.
Muss kommuniziert werden. Wie machst du es bei dir? Wie machen die es bei der PostFinance, dass sie sagen, oder ist uns wichtig, dass die Leute den Sinn haben, die Münzen schon mitbringen?
Ja, also ich muss vielleicht einen Schritt zurück noch machen. Oder? Ich glaube, was ich das Privileg habe, ist, ich durfte starten eigentlich mit einer neuen Strategie. Und wir haben die Strategie entlang eigentlich vom Purpose oder vom Sinn von der PostFinance als Bank entwickelt. Und das ist für mich ganz wichtig, oder? Weil ich bin sehr lange bei der UBS gewesen und habe die Finanzkrise aus UBS-Optik mitgemacht. Oder? Und ganz schwierig ist, oder, wenn man keinen Purpose mehr hat, wenn man keine Werte mehr hat, dann verliert man in einer Krise komplett Orientierung. Oder? Also für mich geht es in diesen Themen mehr um Orientierung, für was steht die Unternehmung. Und das ist das, was der Marc sagt, wenn man sich nachher dort reingibt, dann hat man das mehr oder weniger auch mit unterschrieben. Oder? Und dann geht es für mich mehr darum, in der Führung eigentlich den Sinn können zu vermitteln, warum macht man die Aufgabe, was ist mehr oder weniger das Ziel, die Wirkung, die man möchte erreichen. Und aus dem heraus muss dann jeder für sich ableiten, was ist der Zweck von meiner Aufgabe, wie kann ich mich maximal drin reinbringen. Aber das sind die Rahmenbedingungen, finde ich, wo die Führung muss können arbeiten oder? Und die Leute sollten sich dann entlang von ihren Kompetenzen drin können weiterentwickeln.
Ja, aber das ist die Aufgabe in der Jobdefinition. Und nicht Aufgabe, also wenn du einen Job annimmst, weiss auch nicht was, dann weisst du, was du machst. Und dann hast du den Sinn begriffen, den dieser Job mit sich bringt. Du, es ist nicht meine Aufgabe, zu einem Herren zu gehen und das Köpfchen zu streicheln und zu sagen, der Sinn von deinem Job, dass du den Medien kannst beibringen kannst, was wir machen. Hallo?
Es muss vorher passieren, ja. Sagst du. Das muss vorher passieren,
sonst wenn jemand in einen Job kommt. Sonst haben wir definitiv die falsche Person angestellt.
Also das ist eine Frage vom Erwartungsmanagement ganz am Anfang und muss dann bereits geklärt sein und darf nicht erst im Job geklärt werden. Und sicher nicht CEO-Aufgabe in dem Moment. Sagst du, nee. Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen von vorne. Ich habe es angesprochen, es gibt zwischendurch auch mal eine Krise, nicht nur in der Wirtschaft, nicht nur in der Unternehmung, sondern auch mal ganz persönlich und um das geht es im nächsten Quote.
Wenn eine Spielerin oder ein Mitarbeiter zu euch kommt und sagt, ich brauche Pause, wie reagiert ihr?
Also, beim Spieler und bei der Spielerin gehen zum Büro aus. Nein, also die haben Pause und die haben alles. Aber das ist sicher etwas, wo außer das ist dann wirklich gesundheitlich bedingt, Familienkrise oder irgend so etwas.
Ich glaube, das meint Amelie. Wenn mal, oder
versucht man Lösungen zu finden.
Die normale Kaffeepause zwischendurch oder die Erholungszeit oder mal zum Physiotherapeut bei den Spielern, das ist klar. Wenn jemand sagt, ich muss ein halbes Jahr pausieren, ich brauche Zeit für mich, familiär, gesundheitlich etc. Die schmeißest du auch nicht zum Büro?
Nein, die kommen nicht raus. Aber ich habe jetzt nochmal 28 Jahre Erfahrung, ist noch nie passiert. Es ist so, dass wir sicher Spieler hatten. Damals haben wir noch keine Spielerinnen gehabt, die in eine persönliche Krise reingerutscht sind. Dann haben wir versucht zu helfen. Aber auch professionelle Hilfe zur Verfügung gestellt. Aber einfach so, ich nehme jetzt ein Timeout von einem halben Jahr, bitte aber schicken wir den Lohn gleich weiter. Und das gibt's nicht. Habe ich auch nie erlebt. Ich glaube, die Spieler sind so gefestigt, und heute auch die Spielerinnen, dass sie wissen, was sie machen, auf was dass sie sich eingelassen haben. Selbstverständlich gibt es Trennungen oder gerade wo wehtun oder wo jemand in eine Krise reinschlittelt. Aber dass man den Job nicht machen kann in dieser Zeit, habe ich nie erlebt. Und daneben eigentlich auch vom anderen Personal auch nicht. Wo bis zu mir kommt.
Ja, das kann ich eigentlich nur unterschreiben. Also ich glaube, gerade die Arbeit ist oftmals eigentlich so ein bisschen der Halt noch, gerade wenn man auch eine persönliche Krise durchlebt. Ich habe es eigentlich eher anders erlebt, oder, dass man zu lange nicht gesagt hat, dass es einem nicht gut geht. Dass man versucht hat, das ein bisschen zu überspielen, irgendwo noch immer durch. Und dann ist es, glaube ich, eher auch an den Vorgesetzten dran, ein bisschen rauszufiltern. Hey, ich merke, oder dass man das selber anspricht, ich merke, es geht da nicht so gut. Was ist dahinter? Und dann vielleicht auch überhaupt Druck können zu schlagen, dass eine Pause möglich ist. Und wenn es eine Pause braucht, ist es selbstverständlich.
Also da wieder früher da sein, früher zuhören, frühere Kommunikation, anstatt nachher, wenn es quasi schon zu spät ist.
Ja, es gibt natürlich schon auch Führungskulturen, oder, wo quasi eben solche Statements nicht zugelassen werden, oder, wo einem immer nur Stärke vorgelebt wird. Also ich glaube, das gehört zur Führungsverantwortung auch dazu, dass man das zulässt, dass das auch möglich ist. Und heute ist das, glaube ich, auch viel öffentlicher, auch, dass es vielleicht einer Führungsperson mal nicht gut geht. Oder?
Wir sitzen miteinander im PostFinanz Tower, schauen runter auf PostFinanz Arena, auf dieses Tätigkeitsfeld. Wichtig ist ja dort auch, dass nicht nur heute Spielerinnen und Spieler da sind, sondern auch in Zukunft. Der Nachwuchs ist ganz entscheidend für euch, ist matchentscheidend, wenn man das Wortspiel mitnehmen darf. Wie fördert ihr ganz konkret den Nachwuchs?
Wir haben bis vor 10 Jahren einen Nachwuchs gehabt, den haben wir einfach mitlaufen lassen. Wir haben dort ein bisschen die Meinung gehabt, wenn man professionelle Spieler braucht, dann kann man die kaufen. Und es war aber auch die Zeit, wo es vier Clubs gab in der Schweiz, wo ich Schweizermeister werden konnte und die Breite viel, viel dünner war. Heute wissen wir, dass wir unsere Nachwuchs, unsere zukünftigen Profis selber müssen produzieren müssen. Und das fängt an, wenn sie kleine Buben und kleine Mädchen sind. Und nachher werden die über die Juniorenstufen gefördert. Wir haben mittlerweile wahrscheinlich doppelt so viele Profitrainer wie noch vor ein paar Jahren. Wir haben doppelt so viele Betreuer wie vor ein paar Jahren. Und die werden wirklich intensiv gefördert. Und wir tragen jetzt auch die ersten Früchte aus der Umstellung von dem Ganzen. Wir haben heute 5 Prospects. Das sind solche, die auf dem Sprung sind, ins Profikader rein, wo wir hoffen, dass 4 davon oder 4 davon werden den Sprung wirklich schaffen. Und wir haben während Jahren die Idee gehabt, einen pro Jahrgang, der Profi werden kann, der ist gut. Und wenn wir alle 5 Jahre einen haben, der erste, zweite Linie spielen kann, dann ist das sehr gut. Heute reicht das nicht mehr, weil wir können als Bern, wir können nicht mehr mit der vollen Kelle das Geld ausgeben und darum selber produzieren.
Selber produzieren ist wichtig, ihr helft aktiv mit.
Genau, absolut. Also das ist natürlich für uns sehr zentral. Wir haben ähnliche Themen, wegen dem versuchen wir über unsere Sponsoring-Engagement gezielt natürlich auch den Nachwuchs können zu fördern. Sei das zum Beispiel auch mit dem Topscorer-Konzept, das wir haben im Eishockey. Das ist etabliert und das ist halt einfach ein Zeichen auch in die Richtung, oder? Aber ein Zeichen natürlich auch für uns. In unserer Branche ist es genauso wichtig. Ich habe es auch angesprochen, wir haben auch ein Nachwuchsthema, oder? Wir sind 4'000 Leute, sind hier in Bern. Und für uns ist es auch nicht nur einfach, die richtigen Fachleute können zu finden. Wir sind in einer harten Konkurrenz hier in Bern, unter anderem natürlich auch mit der Bundesstelle, aber auch auf der Finanzseite. Und wegen dem müssen wir sehr attraktiv sein. Und das geht eigentlich nur bei den Jungen, indem man halt auch fördert und ganz gezielte Förderprogramme etabliert.
Ein weiteres Thema, das neben der Nachwuchsförderung wichtig ist, ist das Thema Chancengleichheit. Du hast angesprochen, gerade bei der Nachwuchsförderung schon Spieler und Spielerinnen. Also auch die jungen Mädchen werden für Hockey begeistert.
Ja, das versuchen wir mehr. Seit 2 Jahren haben wir ein Frauenteam auf höchstem Niveau. Und das ist aber nicht ganz nur einfach, weil rein vom Haus her, die Garderobe wachsen leider nicht nachher wie Äpfel jedes Jahr, sondern die müssen wir bauen und so weiter. Und wir haben schlicht immer zu wenig Garderobe. Und wir könnten jetzt zum Beispiel im Moment kein Mädchen-Team machen mit einer fix zugewiesenen Garderobe, wo wir einfach schlicht zu wenig haben. Aber das sind Probleme, die bekannt sind und an dem muss man arbeiten. Und nochmal zurück zur Nachwuchsförderung. Wir sind natürlich Gott dankbar, macht PostFinanz die ganze Nachwuchsförderungsschicht. Ohne das wäre es noch viel schwieriger, das Geld aufzutreiben, das es braucht, für im Nachwuchs etwas zu bewegen.
Für dich, Beat, Nachwuchsförderung und auch die Chancengleichheit ist für dich ein ganz persönliches Thema, auch familiär, gell?
Absolut, also ich habe 2 Töchter, oder? Ich bin sehr liberal erzogen. Also für mich ist eigentlich immer klar gewesen, Frau und Mann, das ist dasselbe. Und es geht eigentlich darum, dass man die beste Person am richtigen Ort hat. Ganz egal, Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe oder was ich was. Und ich glaube, wir versuchen auch ganz klar für das zu stehen. Das ist für mich definitiv so. Ich habe aber gesehen jetzt, ich bin am Euro Women's Finale gewesen von den Fußballerinnen in Basel. Und ich habe gesehen, was das kann auslösen. Oder, also wenn ich mich zurückerinnere, also ich auch als Fußball-Junior, haben wir auch keine tolle Infrastruktur gehabt, oder? Damals ist der FC Basel abgestiegen, dort, wo ich herkomme, oder? Und das war überhaupt nicht sexy gewesen, zum Fußballspielen. Und wenn man aber nicht Sponsoren hat, wenn man nicht Leute hat, die sich engagieren für das, wo die Infrastruktur, die der Marc vorher erwähnt hat, baut und zur Verfügung stellt, dann findet keine Entwicklung statt, oder? Und wenn man jetzt gesehen hat, was die Entwicklung im Fußball ausgelöst hat, bin ich sicher, dass sie auch im Eishockey möglich ist.
Jetzt gibt's am 1. November ganz eine spezielle Aktion seitens von der PostFinanz, Beat. Und zwar wird euer Logo aus der PostFinanz Arena fast gänzlich verschwinden. Was passiert genau am 1. November?
Ja, genau. Also, wir werden auf den Shirts werden wir das Logo weiterhin drauf haben. Allerdings werden die Namen von den Spielerinnen dann in der PostFinanz Farbe und Schrift erscheinen. Wir versuchen dort natürlich ein bisschen das Symbol auch zu prägen, dass wir sehr stark hinter dem Frauen-Eishockey stehen, dass wir das fördern. Und möchten natürlich auf das hinweisen.
Also, hinten auf dem Trikot, wo normalerweise über PostFinanz draufsteht, der Name von einer Spielerin vom SCB. Was macht das mit euch, Marc?
Das ist eine coole Geschichte und Es wird sicher die ein oder andere Frage geben, wie bei Tristan Gervais zum Beispiel Estelle Lüwen drauf steht, oben dran und unten dran Tristan Gervais. Aber das ist lustig und das ist gut. Und genau solche Geschichten helfen, dass die Frauen ist okay, sicher noch mehr gefördert wird. Aber zu dem, was der Beab vorhin gesagt hat, wir dürfen einfach nie vergessen, wir sind mit dem Hockey 10 bis 15 Jahre hinter dem Frauenfußball zurück. Und wenn man den Frauenfußball nicht gefördert hat, dann wäre der Frauenfußball nicht dort, wo er heute ist. Und genau bei uns geht es um das Gleiche. Es ist nicht eine einfache Zeit für die Frauen, ist okay. Die Ansprüche sind bereits sehr hoch und die Wirklichkeit ist noch ein bisschen weiter weg. Aber ich glaube, kommt die Zeit, kommt Rat und wenn man das konsequent weiterfördert, dann wird es irgendwann dazu führen, dass wir vielleicht nicht gleich volle Stadien haben, aber einmal mehr, als wir heute haben.
Ja, das sind glaube ich genau so Aktionen. Oder auf dem Eis wird glaube ich, das Logo auch noch ersetzt, in der Mitte. In der Mitte dann auch das PostFinance-Logo ersetzt. Giveaways sind geplant, Schöckeli, auch mit Namen von Spielerinnen, also rundum eben ein Aufrütteln und ein Aufholen, wenn du sagst, Marco, oder 15 Jahre hinter dem Frauenfußball, hinter im Hockey und mit genau so Aktionen macht ihr das natürlich möglich seitens von der PostFinance, dass wir da können aufholen.
Absolut. Also es geht nicht um einzelne Symbole, es geht um Awareness, in dem Sinn zum Zeigen, ja, weil es ist nicht nur der Frauenfußball, es ist auch das Frauenhockey, was förderungsbedürftig ist und das auch verdient. Und ja, da braucht immer wieder braucht es so ein bisschen kleine Not. Stich, zum zeigen, wir machen dort etwas mit dem SC Bern zusammen. Cool. Und das machen wir. Ja.
Und beide CEOs strahlen, wenn es um die Aktion geht und haben Freude. Und so soll es doch auch sein, dass wir zusammen am gleichen Strick ziehen, zusammen für sie kommen. Wenn ihr aus CEO-Perspektive euch selber könnt einen Rat geben, 10 Jahre, 20 Jahre Retour, alles gleich machen, alles anders machen, was hättet ihr damals für einen Ratschlag wollen haben, von wem vielleicht auch, Marc?
Ja, ich habe eigentlich gute Ratgeber gehabt. Und einer davon war der Tomke, wo mir mal gesagt hat, zuerst musst du säen, bevor du ernten kannst. Und das ist mir sehr stark geblieben. Und genau dieser Ratschlag hat es dann noch gebraucht. Geht zurück in die ganzen Geschichten mit 200 Franken mehr Lohn, einem besseren Titel und so weiter. Und als ich gelernt habe, dass man zuerst muss säen, bevor man ernten kann, dann werden ihm ganz viele Sachen klar.
Absolut. Ja, bei mir ist vielleicht, also ich auch ganz tolle Leute auf dem Weg. Aber ich glaube, was ich mehr als Rot würde geben als 20-Jährigen, ist vielleicht noch ein bisschen stärker an die eigenen Ideen und den eigenen Weg. Ich glaube, ich habe nicht ein unerschütterliches Selbstbewusstsein. Und das habe ich eher müssen können entwickeln dann über die Zeit. Oder? Und einfach zu wissen, dass der eigene Weg auch möglich ist und dass der gar nicht so falsch ist, das wäre vielleicht nur eine gute Erkenntnis für den 20-Jährigen.
Ich danke noch beiden ganz herzlich, dass wir einen Einblick bekommen dürfen in die Arbeit als CEO in zwei ganz unterschiedlichen Unternehmungen, wo es doch sehr viel mehr Parallelen gibt, als man vielleicht auf den ersten Blick mag meinen. Danke vielmals, Marc Lüthi, CEO vom SC Bern.
Sehr gerne.
Und danke vielmals, Beat Rötlisberger, CEO für die PostFinanz.
Dankeschön, Stefan. Dankeschön, Marc.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören, fürs Dabeisein bei Popcorn und Finanzen. Bis zum nächsten Mal, sagt Stefan Lindi. Ciao zusammen. Ja.